SWR 2.
Wenn der Horror auf der Leinwand spielt, dann spielt die Kamera auch mit dem Publikum. Plötzlich sieht man mit den Augen des Mörders und schielt um die Ecke auf die Opfer. Oder man sieht einen verwackelten Videofilm, auf dem verschreckte Menschen die Katastrophe dokumentieren. POV heißt diese filmische Grammatik, Point of View, und zu Deutsch subjektive Kamera, eine Technik, die gerne im Horror- und Science-Fiction-Kino verwendet wird. Alain Boyat ist Professor für Filmästhetik an der Universität Lausanne und Spezialist für dieses Modell. Brigitte Hering hat ihn im Juli in Neuchâtel am Rande des Festivals für fantastischen Film NIF getroffen.
POV oder POV, das heißt ja eigentlich schlicht und einfach Point of View. Also auf Deutsch würde das heißen, der Ort, an dem ich schaue. Mal ganz banal übersetzt. Als erste Frage für unser Gespräch, wenn ich als Kinozuschauerin oder Filmzuschauerin einen Film schaue, dann ist mein Blick ja eigentlich der durch die Kamera, durch die Kameralinse. Würden Sie mich, meinen Blick, schon als Teil des Films bezeichnen oder bin ich außerhalb des Films?
Das ist eine komplizierte Frage. Zuerst über dieses Wort POV. Also das findet man in den Drehbüchern, in den englischen Drehbüchern. POV Shot, das heißt Point of View Shot. Das ist der Standpunkt. Und das bedeutet nicht irgendwelchen Standpunkt, sondern gerade die subjektive Kamera. Das heißt der Ort, wo unser Blick, wo der Blick des Zuschauers dem der Figur im Film entspricht. Genau. Das heißt, die Kamera ist am Ort, wo die Augen des Protagonisten sich befinden. Und das findet man nicht so oft in den Filmen, weil eben, und das hat damit zu tun, was die Stelle des Zuschauers ist in Bezug auf den Film, weil eben diese Technik nicht dem Ich zum Beispiel in einem Roman entspricht. Das hat man festgestellt mit einem berühmten Beispiel in der Hollywood-Geschichte. Das ist The Lady in the Lake, 1947. In Lady in the Lake, es gibt einen Vorspann, also eine Einleitung, wo jemand zu uns spricht. Das heißt, der Protagonist, der auch der Regisseur ist, spricht zu uns und am Ende gibt es auch etwas. Aber sonst, der ganze Film ist subjektiv gedreht.
Vielleicht müssen wir ganz kurz noch erklären, was Lady in the Lake für ein Film ist. Das ist ein Roman von Raymond Chandler, dem großen Krimi-Autoren, ein Philip Marlowe-Roman, also dieser Privatdetektiv, und die Kamera ist dann eigentlich der Privatdetektiv Philip Marlowe, also Robert Montgomery heißt der Regisseur. Man sieht also Philip Marlowe nie, sondern man sieht mit seinen Augen. Das ist dieser Film und der klärt dann einen Mordfall auf.
Und das Ziel ist, seien Sie wie ein Leser eines Krimis, finden Sie die Spuren, finden Sie den Mörder und so.
My name is Marlowe. Philip Marlowe. Occupation, private detective. You know, somebody says, follow that guy. So I follow him. Somebody says, find that female. So I find it. But some cases, like this one, kind of creep up on you on their hands and knees. And the first thing you know, you're in it up to your neck. Right now, you're reading in your newspapers and hearing over your radios about a murder. They call it the case of the lady in the lake.
Und das geht nicht so einfach. Sie versuchen im Film uns zu zeigen, also das Gesicht vom Detektiv zu zeigen. Es gibt viele Spiegel, viele Techniken, damit der Film sich auf die Präsenz der Figur beziehen kann. Zum Beispiel Zigaretten im ersten Grund und so. Also man versucht immer zu sagen, jemand ist da. Aber das funktioniert trotzdem nicht. Man hat immer den Eindruck, dass wir eine Kamera sehen. Das heißt, dass die technische Seite des Kinos da ist. Denn das war natürlich sehr schwer. Das Material ist sehr schwer. Man kann nicht so mit einer leichten Kamera rumspazieren, schnell und so. Man fühlt etwas wirklich Künstliches drin.
Man fühlt sich ein bisschen, wenn ich mich erinnere, als ich diesen Film gesehen habe, als könne man sich nicht bewegen. Man ist in so einem Korsett eingebunden, der Kopf ist ganz starr und man wird so hin und her geführt und man kann gar nicht links und rechts schauen.
Ja, eben. Deswegen ist es, was Montgomery da machen wollte, das war dasselbe wie im Fernsehen. Denn in den gleichen Jahren, das hat Delavaux, ein Forscher in Frankreich, gezeigt, hat das Fernsehen das gemacht. Aber im Fernsehen, das geht. Denn weil der Bezug, die Anrede an den Zuschauer ist anderes. Das heißt, das ist im Zuhause, man kommt und man lädt den Zuschauer ein in einem Film. Im Kino, das ist anders. Man muss wirklich diese Immersion haben, diese, ja, man muss sich einfühlen können. Und was nicht bewusst gemacht war für diesen Film, das heißt, man bekommt das Gegenteil. Eher Verfremdungseffekt, wie Brecht sagte. Das heißt, Distanz zum Film. Und das ist natürlich nicht, was Hollywood wollte. Deswegen ist das nicht so mehr gemacht worden so. Die subjektive Kamera ist dann für etwas anderes gebraucht worden. Das heißt, man hat gemerkt, es gibt etwas Künstliches, es gibt eine, der Zuschauer ist gehemmt, fühlt sich unsicher. Deswegen hat man das oft benutzt für das Auge eines Mörders. Zum Beispiel in Halloween von Carpenter 1978. Das ist wirklich das Beispiel. Man sieht durch die Augen des Mörders. Und dieser Mörder ist unverkörpert. Also er ist ein bisschen überall. Er hat keine wirkliche Präsenz. Er hat eine Macht. Aber er ist überall. Und das ist ein sehr gutes Spiel, denn die Kamera ist sowieso überall, sonst gibt es keinen Film. Und so wird es projiziert in die Welt des Films und man sagt, jetzt ist der Mörder die Kamera. Und man spielt damit.
Aber das ist ja eigentlich ganz paradox. Also ich sehe so jetzt vor meinem Auge dann so Bilder, wo man quasi durch ein Gebüsch durch, im Dunkeln, ein bisschen wackelig, auf das spätere Opfer schaut. Also das ist ja ein Klassiker in der Filmgeschichte. Und eigentlich nehme ich ja dann den Blickpunkt eben dieses Mörders ein, aber das schafft ja Distanz. Man hat ja Angst vor diesem Mörder, wenn man zuschaut, obwohl man mit seinen Augen, mit den Augen des Mörders schaut. Warum ist das so?
Ich würde sagen, dass man oft Angst hat um die Opfer und nicht um ihn, weil er so unverkörpert ist. Also das ist so wirklich ein Klischee. Zum Beispiel in Halloween, es gibt auch eine Maske am Anfang. Das Kind tötet seine Schwester, glaube ich, und es gibt eine Maske auf der Kamera. Aber ich finde, das ist eher seltsam, weil es auch in der Kontinuität ist. Ein POV-Shot ist nicht montiert und das ist natürlich sehr seltsam, das zu haben.
Und doch wird es auch benutzt, auch wenn es seltsam ist, wenn es nicht mein Blick ist oder den Blick, den ich gewohnt bin, im Kino einzunehmen, nämlich den der Kamera, die überall ist. Das ist ja das, was man uns das Gefühl gibt, du kannst überall mit dabei sein. Dennoch wird es ja immer wieder benutzt, um auch eine Art Realität vorzutäuschen, dieser POV-Shot. Irgendwie nimmt das uns, es nimmt mich ja mit als Zuschauer mit ins Bild und mit ins Zentrum des Geschehens, so ein Shot.
Richtig, wenn es punktuell ist. Das heißt, oft wird es benutzt, auch in Hollywood-Filmen, jetzt sehr, sehr oft in Katastrophenfilmen, da gibt es einen Journalist, Aktualitäten und so, und sie drehen und wir sind mittendrin. Aber das ist immer punktuell, weil wir immer daran gewöhnt sind und wir brauchen auch narrative Informationen. Wenn die Kamera so eng an der Figur ist, immer, dann erfährt man nichts über die Umgebung. Das heißt, das ist nicht wie in der Realität, wo man auch unbewusst sieht, was passiert und so. Wenn es außer der Rahmen offscreen ist, dann versteht man nichts. Und das ist auch immer das Problem von Filmen, die in POV-Shots gedreht werden. Das heißt, man kann nicht anderswo sein, um zu erfahren, was da passiert, was die Wissenschaftler sagen zum Beispiel und so. Wir haben sehr wenig Informationen. Deswegen ist es meistens, aber es gibt bestimmte Fälle eben, meistens punktuell im Film.
Sie haben gerade gesagt, man weiß nicht, was herum passiert und das macht einen quasi als Zuschauer dann weniger wissend und das ist negativ, je nachdem, in einem Filmerlebnis, wenn es punktuell eingesetzt wird. Jetzt ist aber daraus im Low-Budget-Kino, aber auch mittlerweile im Hollywood-Kino ein Phänomen geworden, dass man genau das, also dass man als Zuschauer eben nur partiell weiß, was passiert, ins Zentrum eines Films steht und mit diesen Techniken ganze Filme macht.
Ja, also zum Beispiel das Effekt von Horrorfilmen entspricht genau dem, dieser Unsicherheit, die von der subjektiven Kamera provoziert wird. Das heißt, in diesem Fall, das passt ganz gut. Das ist wirklich das, was man erreichen will mit solchen Filmen. Und deswegen ist es so eine Mode geworden. Also natürlich in der Filmgeschichte braucht man zuerst ein leichteres Material zu haben. Das heißt, nach dem Cinema Direct und so. Das ist also am Anfang eng mit dem Dokumentarfilm verbunden. Und dann den Videofilmen, vor allem Anfang der 80er Jahre, da beginnen wir dieses Motiv der subjektiven Kamera zu finden.
Jetzt wird das ja, wie wir schon ein paar Mal jetzt erwähnt haben, diese Technik vor allem in der Fantastik eingesetzt, also im Horrorfilm, im Science-Fiction-Film. Mhm. Warum ausgerechnet in diesen Genren, die ja dermaßen fantastisch sind und dermaßen weit weg von der Realität, benutzt man diese Technik oder diese Grammatik, die man eigentlich sonst im Dokumentarfilm oder eben im Fernsehjournalismus einsetzt?
Man weiß, dass der Zuschauer diese Technik mit dem Dokumentarfilm assoziiert. Das heißt, er macht selber so automatisch die Verbindung. Und wenn die Darstellung wirklich sehr, sehr fiktional ist, der Zuschauer weiß sowieso, dass es Fiktion ist, das ist auch ein Spiel, damit er sich trotzdem einfühlt in dieser Welt. Und das wird sehr oft richtig in Science-Fiction-Filmen. Das hat auch damit zu tun, dass es gibt den Einfluss von Videogames, diese First-Person-Shooters. In Videogames gibt es zwei Modalitäten, Third-Person-Shooters, First-Person-Shooter. Das heißt, man ist wirklich in den Augen vom Killer in diesem Fall. Und das ist sehr oft benutzt. Und es gibt sehr viele Filme, die entweder damit spielen, Elefant von Gus Van Sant spielt damit, oder andere, die wirklich eine Umsetzung sind, Doom zum Beispiel, eine Verfilmung von einem Videogame, das ist wirklich dieser Standpunkt. Das ist auch vielleicht ein Grund dieser Mode in den letzten 5-10 Jahren. Aber vorher, es gibt eine Art Horrorfilme, wo die Materialität selber des Films etwas Unsicherheit mit sich bringt. Zum Beispiel, auch wenn es nicht POV-Shots gibt, zum Beispiel in der Texas Chainsaw Massacre, es gibt nicht immer POV-Shots, aber die Tatsache, dass es 16mm Film gibt, das dann transferiert worden ist auf 35, das heißt, man sieht wirklich den Film, das gibt ein bisschen Unsicherheit, so. Und man spielt auch damit. Und das heißt, das ist schmutzig, ein bisschen schmutzig, auch im Bild selber.
Dann reden wir doch gerade mal darüber und kommen zu einem Genre, was eigentlich entstanden ist, aus diesem POV-Methoden wirklich ein Horror-Genre zu machen, was man das Found Footage nennt.
New York City is only a day away from the green inferno of the Amazon jungle. Four Americans plunge into the savagery of the Amazon jungle to film a documentary. They never come back. Are they still alive? If so, where are they? Cruel. Brutal. Savage. Shocking. Authentic. Actually filmed in the Amazon jungle.
Cannibal Holocaust, ein Film von 1980 vom italienischen Regisseur Ruggero Deodato, der das noch im Spielfilm, noch fiktionalisiert benutzt hat, indem er quasi einen Film im Film gezeigt hat, einen Film eines Forscherteams, was in den Amazonas gegangen ist, eines Filmteams, und was dann von einem Professor nur noch, werden die Skelette von diesen Menschen gefunden und eben eine Kamera mit den Filmaufnahmen drin, und dann schaut man sich diese Filmaufnahmen an und sie sind grauenhaft. Also was passiert, muss ja jetzt hier nicht im Detail erläutert werden. Ja. Aber die Technik, so zu arbeiten, dann ist natürlich dieses Filmmaterial, wie Sie gesagt haben, ist ein bisschen, man sieht, dass es ein Film ist, es ist verwackelt, es ist eine Art Home-Video-Ästhetik findet da statt. Das nennt man Found Footage, also gefundenes Material.
Ja, Found Footage hat zwei Bedeutungen. Das ist entweder Experimentalfilme, wo zum Beispiel Bruce Conner oder solche Filmregisseure, die einfach montieren Filme, die schon existieren. Aber das ist das, in diesem Fall, das wäre falsches Found Footage. Das heißt, es gibt keinen Film, der gefunden worden ist. Das ist schon eine Fiktion, die Tatsache, dass der Film gefunden worden ist. Natürlich, das Ganze ist inszeniert. Was besonders ist in diesem Film Cannibal Holocaust, ist nicht wie in Blair Witch oder solche Filme später, wir werden darüber sprechen, wir sind nicht sofort im Film. Es gibt diesen Hin und Zurück, diese Distanz, denn der Film im Film, diesen grauenhaften Film im Film, beginnt in der Hälfte des Films. Das heißt, vorher, wir haben so einen Rahmen und dann haben wir inseriert mit Pausen, das heißt, wir machen so einen Weg hin und zurück zu den Kommentaren des Professoren an der Universität. Das heißt, die Distanz da ist trotzdem gewollt, obwohl es ein bisschen so gratis Gewalt oder so gegen Ende vor allem. Aber trotzdem, wir sind noch in einer Periode, wo man zu denunzieren versucht, dass man so mit Bildern spielen kann, was in den heutigen Tagen nicht mehr der Fall ist. Das heißt, das ist sowieso unpolitisch natürlich, aber noch dazu gibt es nicht diese Distanz, gibt es nicht mehr oder wirklich ironisch. Das heißt, das ist etwas, das damit vielleicht zu tun hat mit Watkins, Peter Watkins, der wirklich die Gesellschaft denunzieren wollte, der Fiktiondreher, zum Beispiel wie Wargames. Wargames, das ist, was passieren würde, wenn eine Atombombe in London explodieren würde. Und dann filmt er in den Straßen mit der Verwirrung und so, wie in einem Dokumentarfilm, aber es gibt Leichen auf der Straße und so. Und wir sind in einer Fiktion, aber natürlich, das war sehr, sehr stark. Aber das ist eher eine politische Stellungnahme. Und er benutzt diese Technik, um zu sagen, wir sind sehr nah an unserer Situation heute. Angst vor der Polizei, Regierung und so, zu der Zeit vom Vietnam vor allem. Aber es gibt noch etwas davon, finde ich, in dem Film von Deodato, Cannibal Holocaust. Und dann fast 20 Jahre später ist es wirklich anders, weil man spielt damit in diesen Filmen, dass die Zuschauer auch selber Kamera benutzen, gewöhnt sind, Filme zu drehen und in Filme zu sein. Amateurfilme, Familienfilme und so.
Also die Zuschauer wirklich zu Hause auch mit ihren eigenen Kameras eben losziehen und Filmchen drehen.
Ja, und deswegen kann man da so etwas unheimlich, also wirklich, wie Freud sagte, das wird unheimlich, das heißt, wir sind in einem Heim, das ist oft ein Haunted House, Paranormal Activity und solche Filme, und es gibt etwas Unheimliches drin. Und damit es wirklich heimlich ist, das hat man natürlich das Haus, das Heim, aber auch zum Beispiel Familienfilme, Familienbilder, alles, was wirklich mit der Intimität der Person zusammenhängt. Und das ist in dieser Intimität, dass die Bedrohung sich einschleicht. Das ist wirklich so gemacht.
Jetzt schleicht sich hier auch gleich eine akustische Bedrohung in unser Gespräch ein, weil wir hier im Theater sitzen, wo das Festival NIF, eben das Festival für fantastischen Film, stattfindet. Muss ich vielleicht sagen, dass man hier den Lärm einordnen kann. Sie haben das Blair Witch Project angesprochen. Das war wirklich so das bekannteste Beispiel, was quasi den Startschuss oder einer der Startschüsse gegeben hat, dass man eben den Rahmen, wie in Ruggero Deodato in Cannibal Holocaust noch gemacht hat, weglässt. Und auch wenn es, wie wir wissen oder hoffen zu wissen, Fiktion ist, uns vorgaukelt, hier ist keine Fiktion mehr.
No, she's still making movies, man. That's my point.
Please stop.
This is my point here.
That's all I fucking have left, okay? Just please stop. Please stop. Just please stop yelling at me, please.
Come on, I'm fucking tired of crying all day here. We gotta think like human beings. We have things to prepare for. We gotta make shifts. We got lots to do.
Dieser Film ist so berühmt gewesen, wahrscheinlich nicht, weil er ein sehr gelungener Film ist, aber weil die Regisseure wirklich damit gespielt haben, mit dieser Zweideutigkeit zwischen ist es Realität oder Fiktion. Sie haben Internet benutzt und das war zu dieser Zeit, 1999, wirklich wichtig. Sie haben Fotos gezeigt, gesagt, dass diese Filmemacher verschwunden waren und so, als ob wirklich dieser Film wiedergefunden worden wäre. Was natürlich nicht der Fall ist, denn wie in Cannibal Holocaust gibt es zwei Kameras, eine 16mm, eine Videokamera und es ist montiert. Es wird nie gesagt, dass etwas montiert worden ist. Das ist, als ob man das einfach das so gefunden hätte. Natürlich, das ist eine Negation von dem allem, was die Fabrikation eines Filmes ist, natürlich. Man spielt auch ein bisschen damit, man verleugnet das, man verschwindet das und das ist wieder dieselbe Perspektive wie in einem Hollywood-Film, wo man nichts sagt, dass ein Film gedreht wird. Da zeigt man, ein Film wird gedreht von den Figuren, aber nie, dass es andere Operationen gibt, um den Film zu bekommen, dass man im Raum, also im Kinosaal, in den Kinosälen sehen kann.
Und es geht ja noch ein Stück weiter, das haben Sie schon angesprochen. Das ist nicht nur der Film, der einem vorgaukelt, dass man jetzt wirklich so ein Video von einer Studentengruppe sieht im Wald, die von Hexen da verfolgt und schließlich getötet wird, sondern das geht noch weiter. Das geht nämlich schon vor dem Film los, dass man quasi via Internet oder via einschlägige Foren in Zeitschriften und so weiter erstmal vor dem Filmstart mitbekommt, man hat etwas gefunden Es ist grauenhaft und es wird bald gezeigt werden der Öffentlichkeit. Also es wird quasi so eine Kampagne gezogen, wo man die Zuschauer schon mitnimmt.
Ja, man spielt mit dem Gerücht. Jetzt ist es sehr wichtig mit Internet. Also es gibt Gemeinschaften, die Information weiterleiten und sie haben wirklich damit gespielt. Und im Film selber, es gibt keinen Vorspann. Es gibt einfach so, etwas wird geschrieben auf einem Plakat und gesagt, das ist, was wir gefunden haben an diesem Datum, an diesem Ort, fertig. Als ob es wirklich ganz roh wäre. In anderen Filmen doch, man versteht, dass die Journalisten, zum Beispiel in REC, im spanischen Film REC, und das ist eine Journalistin, die den Auftrag hat, eben die Wahrheit zu finden. Also man versteht, dass sie ein bisschen Risiko nehmen, um besser diese Realität zu verstehen.
Also hier kommt etwas rein, was bei einem klassischen Found Footage, also man hat einen Film gefunden, die Leute, die den Film gemacht haben, sind tot und man weiß nicht, was passiert ist. Hier kommt noch etwas hinein, eben die Journalistin, die eine Dokumentation drehen will. Also man macht die Leute dann auch, je nachdem, nicht nur glauben, da hat man etwas gefunden, was private Leute gefilmt haben, sondern da haben sie eine Fernsehsendung oder eine Dokumentation, die gedreht wurde über etwas. Und wir sind ja gewohnt, Dokumentationen am Fernsehen zu schauen. Ja. Und dann sieht man so eine Dokumentation, hat das Gefühl, jetzt wird mir Realität vorgegaukelt.
Und was auch denunziert wird in diesem Film, das ist immer diese Suche nach Sensationalismus natürlich. Ja. Und in diesen Filmen, das wird oft besprochen, das natürlich.
Es ist ja etwas, das hat schon angefangen eigentlich vor dem Film, dass man Dokumentationen macht und die Leute ein bisschen damit in die Irre führt. Also ich denke da an das berühmte Hörspiel von Orson Welles, der 1938 war das schon ein Hörspiel gemacht hat, War of the Worlds. Und lustigerweise hat er das auch gar nie als echt angepriesen. Er hat immer gesagt, jetzt wird ein Hörspiel gesendet. Ja. Und hat das aber als Reportage gemacht, also mit dieser Reportagetechnik. Und die Leute haben offenbar Angst bekommen.
Ja.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Rosquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York.
Für die Zuhörer, die zum Beispiel den Anfang nicht gehört hatten damals der Sendung, am Anfang sagt er ganz klar, das ist eine Fiktion, eine Adaptation von Wells und so, von dem anderen Wells. Aber man kann sich vorstellen, dass manche das nicht gehört haben und plötzlich hören diese Stimme von Wells, die wirklich so mitten in Action ist.
Es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, das ist ein Wackelvideo, ein Homevideo, oder ob man in einem Film ein professionelles Kamerateam agieren lässt. Weil das gibt ja nochmal mir als Zuschauerin nochmal den Verdacht, jetzt ist es wirklich ernst. Weil ich kenne die Kriegsberichterstattung im Fernsehen, ich kenne diese Dokumentationen. Und wenn dann mir quasi vor der Kamera ein Journalist mit dem Mikrofon rumrennt und mit dem Kameramann hinterher zieht, dann habe ich das Gefühl, hier sind professionelle Leute dran und deswegen wird mit mir als Zuschauerin wirklich klargemacht, jetzt ist eigentlich, hier wird die Wirklichkeit abgebildet. Und das ist ja das große Paradox, dass es dann umso unheimlicher wird.
Ja, das sind Journalisten oder Wissenschaftler. Denn in diesen Filmen, fantastischen Filmen, gibt es oft eine Gruppe von Wissenschaftlern, die wirklich also die Überwachungskameras in einem Haus installieren. Das ist ein Experiment. Wir sind oft an einem selben Ort, vom Anfang bis zum Ende, und etwas passiert, wenig passiert. Das ist auch ein Spiel damit natürlich, dass in diesen Filmen plötzlich etwas erscheint, aber in einem gewöhnlichen Rhythmus. Also es gibt sehr wenig, wie mit einer Überwachungskamera, wo plötzlich etwas passiert.
dieses Genres, eben auch die Dokumentation oder das wissenschaftliche Experiment etc., werden sehr oft im Horrorfilm eingesetzt. Es gibt aber natürlich auch die andere Seite, wo man das wunderbar einsetzen kann. Da gab es auch einige Beispiele. Das ist die Komödie, also ein sogenanntes Mockumentary, also ein falscher Dokumentarfilm, wo man eben einen Dokumentarfilm vorgibt über ein Phänomen, was eigentlich nur einen zum Lachen bringt. Also zwei ganz klassische Beispiele sind da die BBC-Dokumentation, wo man über Spaghetti-Ernte berichtet hat aus den 50er Jahren, 1957, dass Spaghettis angepflanzt werden und geerntet werden. Oder dann Woody Allen, der mit Selig eine fiktive Biografie eines Menschen gedreht hat, der ein Chamäleon ist und sich immer anpasst, also ein echtes Chamäleon. Also da sind offenbar auch andere Effekte im Spiel, als nur die Leute mit diesem Vorgarten einer Realität zu erschrecken. Wie funktioniert denn das in der Komödie?
Ja, also in der Komödie gibt es keine Zweideutigkeit. Also das ist wirklich ein Vertrag mit dem Zuschauer, man versteht. Es gibt filmische Verfahren, die übernommen worden sind aus dem Dokumentarfilm und der Filmregisseur spielt damit. Und es gibt auch natürlich Ironie oder Humor drin, in der Benutzung von diesen Verfahren. Wenn es gut gemacht wird, zum Beispiel wie in Selig, er macht Fotomontagen mit Bildern, die bekannt sind und so, und man erkennt sofort Woody Allen und die anderen Protagonisten, die er oft in seinen Filmen hat. Also, das ist wirklich auch ein Film für die Amateure von Woody Allen Filme, und es gibt wirklich Komplizität drin und so. Und das gehört natürlich zum humoristischen Effekt in diesen Fällen.
Present at the party is Scott Fitzgerald. He writes in his notebook about a curious little man named Leon Selwyn, or Zellman, who seemed clearly to be an aristocrat and extolled the very rich as he chattered with socialites. He spoke adoringly of Coolidge and the Republican Party, all in an upper-class Boston accent. An hour later, writes Fitzgerald, I was stunned to see the same man speaking with the kitchen help. Now he claimed to be a Democrat, and his accent seemed to be coarse, as if he were one of the crowd. It is the first small notice taken of Leonard Zelig.
Sie haben jetzt gesagt, dass der Film geht einen Vertrag mit dem Zuschauer ein. Was ist das für ein Vertrag?
Also es gibt immer einen Vertrag. Der Vorspann ist oft sehr wichtig. Deswegen in diesen Filmen, wo es eben keinen gibt, das wird zweideutig. Vertrag ist die Orientierung. Nimmt man das als eine Realität oder als Fiktion? Denn der Unterschied zwischen Realität und Fiktion, das hat nichts Ontologisches, also das ist nicht im Film drin. Man kann nie sagen, ob etwas, ja, wenn man ein Monster sieht vielleicht, aber das hat damit zu tun, was man von der Welt kennt. Aber sonst kann man nie sagen, das ist nicht so passiert oder das ist so passiert. Das ist vor allem die Information um einen Film. Publizität, Kritiken, die man gelesen hat, wenn man zum Kino geht oder so. Man versteht wirklich, dass die Grenze zwischen Fiktion und Dokumentar da wirklich sehr schmal ist. Diese Filme finde ich sehr interessant, die sind wirklich Experimente, ein bisschen alle Horrorfilme wie Blair Witch Project auch, um darüber nachzudenken.
Das spielt, wie Sie schon erwähnt haben im Gespräch, natürlich damit mit dem Medienumgang, den wir selber jetzt mit uns auch gewöhnt sind. Jeder oder fast jeder hat ein Smartphone und filmt und fotografiert dauernd. Wo geht das weiter? Gibt es noch Möglichkeiten, in diesem Genre noch weiterzugehen? Oder wie sehen Sie die Zukunft dieser POV-Technik? Wird das wieder zurückgehen auf eine fiktionalere Erzählweise? Oder gibt es da noch Möglichkeiten?
Es gibt parallel immer die traditionellere Erzählweise. Aber ich finde, das kann einfach der Technologie folgen. Denn wenn man immer dem Alltag von den Zuschauern entsprechen will, da gibt es immer etwas Neues in der Technologie, das benutzen werden kann. Mit diesem Paradox, dass in solchen Filmen die Mediation von der Technologie zur Schau gestellt wird. Man sagt, das ist Distanz, das ist die Technologie. Und trotzdem, weil diese Technologie so ein gewöhnlicher Brauch ist für die Zuschauer, funktioniert es als Einfühlung mit den Figuren, zum Identifikation mit den Figuren.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.